So, hier ist auf die Hand. Es ist komischerweise immer zwischen Alex. Hallo, Alex und Flo hier wie immer.
Hallo.
Es ist komischerweise
immer. Das klang gelangweilt. Nee, du musst das nochmal sagen, sonst denkt jeder, der meint das nicht ernst.
Ja, ich mein's aber ernst. Hey, hier sind Alex und Flo.
Man kriegt die Ironie nicht raus.
Hier ist auf die Hand. Es ist ein ironisches Medium. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Ihr erinnert euch, am Ende der letzten Folge habe ich noch gesagt, ich würde ganz kurz mit euch mal besprechen wollen, was bleibt in unseren Gehirnen von Corona übrig? Ich meine jetzt nicht Nebenwirkungen von irgendwas, von einer Corona-Erkrankung, nein, sondern wir hatten damals gesagt, ihr erinnert euch, Corona, das hat uns geholfen im ersten Lockdown, wir sind gesettelter geworden, wir genießen die Natur, hey, spazieren gehen ist das In-Ding, hey, wir werden so gechillt bleiben, es kommt uns nicht mehr so sehr aufs Materielle an, weil es geht trotzdem weiter, auch wenn wir nicht so viel Geld verdienen, auch wenn wir nicht so viel Party machen können. Der soziale Stress ist nicht so groß, weil man muss nicht Freunde aus der B-, C- und D-Kategorie treffen. So, wir haben seit, es ist ungefähr Frühjahr 2022, keine Beschränkungen mehr oder kaum noch Beschränkungen. Flo, meine Frage an dich, was ist in deinem Kopf von Corona noch übrig geblieben, von all diesen Vorsätzen und Vorgehensweisen?
War es ein bisschen Lanzesk-esk? Kann ich das sagen? Lanzesk? Für Markus Lanz?
Markus Lanz, ja.
Markus Lanzesk.
Dann frage ich mal eine andere Frage, dass es noch besser passt, noch Lanzesker ist. Flo, was hat das mit dir gemacht?
Einiges. Nee, ich bin ja ein zynisches Arschloch, wie ihr mittlerweile wisst, durch den Podcast so ein bisschen. Dementsprechend war ich einer der Arschgeigen, die relativ früh schon gesagt haben, Leute, labert mich nicht voll mit irgendwelchen positiven Auswirkungen nach der Pandemie und dass wir weiß Gott was für tolle, als tolle Menschen und rücksichtsvoller. Zweiter Lockdown kam, keiner hat mehr einen, ich wollte jetzt sagen, Fick geben. Dann hat bei mir, das habt ihr jetzt mitbekommen, der Denkprozess angefangen, dass ich nicht ständig hier in Fäkalsprache sprechen will und wollte dann sagen, kein Pfennig. Und dann habe ich mir in derselben Sekunde gedacht, who the fuck sagt denn eigentlich noch Pfennig? Oh Mann.
Also eine Währung, die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt.
Ich bin so zwischen den zwei Typen. Also will ich jetzt der woke linke Heini sein oder will ich der Altbacken mit 26 klingen wie mit 60, weil die kennen noch Pfennig. Egal.
Vielleicht kann ich dich aus diesem Loch jetzt rausholen, aus diesem rhetorischen Loch.
Ja, also, total.
Flo, glaube ich, wollte sagen, im ersten Lockdown haben alle gesagt, Nächstenliebe und wir fahren zurück und alles gut. Und im zweiten Lockdown waren eigentlich alle einfach nur noch genervt.
Richtig, was allen völlig egal. Und genau das Gleiche dachte ich mir auch mit Umwelt war es ja auch sofort das Thema. Es hat alles wieder aufgemacht, wurde natürlich genauso konsumiert wie vorher auch. Völlig Wumpe und genau das Gleiche habe ich mir dann eben tatsächlich auch schon gedacht, weil dann ja viele dachten auch, wie exzessiv nicht gefeiert werden würde, wenn dann die Beschränkungen wegfallen und es wird sich so komisch anfühlen, wenn wir keine Masken mehr tragen. Keinen Tag lang hat es gedauert und ich habe niemanden mehr außer 2-3 Dödel mit Maske irgendwo gesehen.
Und dann Clubs auch wieder voll, die Leute knutschen wieder, Leute nieder. Es ist eigentlich alles wie immer.
Weil dann mir so oft die Frage gestellt wurde, ja Flo, was glaubst denn du jetzt eigentlich, was sich verändert? Was soll sich denn verändern? Wer glaubt denn da ernsthaft dran?
Also das Einzige, was sich verändert hat, wir benutzen öfter Teams, Skype und Zoom.
Homeoffice is a thing now in jedem Unternehmen, glaube ich.
Wobei es auch viele schon wieder ankotzt.
Bist du ein Homeoffice-Typ, um das kurz wärst und ich bin es überhaupt nicht.
Nee, ich gar nicht. Ich habe das während Corona gemacht. Ich habe teilweise auch aus meinem Büro zu Hause gesendet.
Stimmt, weiß ich noch.
Und das Komische ist, also am Mikro, eigentlich ist es ja kein Unterschied. Ich sende in ein Mikrofon, spreche ich rein und irgendwo anders kommt es raus. Das ist eigentlich nichts anderes. Aber wenn du in deinem kleinen Büro bist und hast vor dir und links von dir eine Wand und irgendwie rechts ein paar Meter weiter kommt das erste Fenster, du bist aber den ganzen Tag allein in diesem Kämmerchen und bist völlig isoliert von der Außenwelt, dann merkst du erstmal, was wirklich eine soziale Isolation bedeutet. Du kriegst einen Anfall irgendwie, und weil du immer in der gleichen Position da sitzt. Meine Hand hatte plötzlich einen Krampf von der Maushaltung. Ich konnte mich nicht mehr bewegen und tatsächlich, man spricht auch in der Kommunikationsforschung von Küche-Kaffee-Kommunikation, die fehlt halt komplett, auch der kreative Input, was will ich senden, fehlt, wenn du die Leute nicht zum Kaffee trinken triffst, hier in der Küche des Senders oder einfach dieses Smalltalk und dieses Zwischenmenschliche hier, wir haben Vibes, die wir ausstrahlen und zwar nicht digital, sondern einfach analog, wenn wir uns gegenüberstehen.
Was ich tatsächlich schwierig finde, also ich habe ein paar Mal von zu Hause aus dann, wir haben mal zu dem 100 Tage Regierung, haben wir was gemacht hier bei Radio Fantasy und da habe ich angelehnt an die Sesamstraße ein Quiz erstellt. Hast du es noch? Mehr müsst ihr gar nicht wissen und das habe ich zum Beispiel auch aus dem Homeoffice aus dann gemacht und Alex dann immer die Dateien geschickt und da ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, man vergisst halt zum Beispiel auch Pausen machen. Also jetzt gar nicht, dass ich ein wahnsinniges Arbeitstier bin.
Ganz schlimm.
Aber du setzt dich in der Früh um 8 hin, weil du bist ja sowieso schon zu Hause und denkst dir, ja, ich habe jetzt eh nichts zu tun, dann fange ich halt schon mal an. Und dann irgendwann ist es auch 8 Uhr abends und denkst irgendwann so, habe ich heute gegessen oder habe ich, weil man einfach, man ist so im Machen, tun
genau.
und so.
Das ist das eine. Und das andere ist, du denkst, okay, jetzt mache ich Pause. Aber wem sage ich denn jetzt, dass ich Pause mache? Nicht, dass ich jetzt einen Anruf kriege und dann gehe ich nicht hin und ich bin in der Pause und denken sich, ah ja, dieser Homeoffice-Wichser, der macht überhaupt gar nichts.
Stimmt. Ja, schwierig. Nee, deswegen, ich bin sehr gerne eben im Büro.
Und dieses andere Phänomen war, dass die, die bei uns lange im Homeoffice waren, gesagt haben, hey, ich reiße mir den ganzen Tag den Arsch auf und die drei, die noch im Sender sind, die machen ja eh nichts. Das war wirklich, es war verkehrte Welt. Worauf ich raus wollte, vor 2 Jahren war das ungefähr, ich habe ja den anderen Podcast noch, der heißt Augspot, da geht es um Augsburg und die Region und Menschen, die dort sind, und wir haben einen Generationenforscher. Mhm. Und er beschäftigt sich auch viel mit, der hat sich auch mit Verschwörungstheorien und so weiter beschäftigt und aber auch, wie geht's mit Corona weiter? Und das war vor ziemlich genau 2 Jahren, habe ich ihn gefragt, was denkst du, wie sehr uns Corona verändern wird? Und er hat ganz klar gesagt, oder inwiefern wir noch dran denken würden, er hat gesagt, das werden wir vergessen. Mhm. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wir Menschen haben kein Schmerzgedächtnis. Hätten wir ein Schmerzgedächtnis, würde eine Frau immer nur ein Kind kriegen. Weil du weißt zwar, dass du Schmerzen hattest, aber wie sich die Schmerzen angefühlt haben, das verdrängst du. Mit allen Schmerzen ist es so, du vergisst die.
Ich habe nie in meiner Schulzeit, also böse, haut mir auf die Finger, aber ich hatte halt einfach nie meine Hausaufgaben, es waren einfach so. Und ich habe jedes Mal, also in jedem Monat musste ich halt nachsitzen. Das ist ja genau, also ich hätte ja jedes Mal bedenken können, nee, das will ich vermeiden, Freitag den ganzen Nachmittag den Schulhof, also auf dem Gymi muss man damals den Schulhof dann immer sauber machen.
Ach du Scheiße.
Zusammen allein mit einem Lehrer, das war immer super die unangenehme Situation, naja, aber nee, deswegen ja, also ich hab da keine Sekunde habe ich dran geglaubt, dass irgendjemand in einem Jahr noch über diese dödelige Pandemie spricht. Also ich sage jetzt bewusst dödelig, weil das so im Gedächtnis völlig verharmlost irgendwann existiert, außer man ist direkt betroffen, sorry an alle, aber ja.
Ja, es trifft ja tatsächlich immer noch Menschen hart, aber das ist für uns gefühlt so weit weg. Und es fühlt sich gut an, dass es weit weg ist. Man ist jetzt viel risikobereiter und sagt, naja, man ist ja geimpft und hin und her und das packt man schon. Aber das hat mich tatsächlich interessiert. Deswegen nehmt ihr auch gerne Bezug, hand@fantasy.de. Vielleicht habt ihr eine komplett andere Meinung, aber ich denke, und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass unser Generationenforscher da schon recht hatte, man merkt sich keine Schmerzen, man hat kein Schmerzerinnerungsvermögen und deswegen geht's alles weiter as usual.
Alex, ich habe über ein Thema nachgedacht, aufgrund dessen, dass ich das auch bei, ich hatte in der Folge Cabus Calante angekündigt noch, da habe ich die kleine Anekdote erzählt, dass ich jemand bin, ich will eigentlich nicht so gerne von Erfolgen erzählen, sondern ich find die andere Sicht irgendwie immer interessanter, wie man vielleicht auch mal gescheitert ist tatsächlich. Und dass ihr dann aber Cabus ja dann nur mit Superlativen vorgestellt hatte, war dann irgendwie mal wieder, ja, ich bin der kleine Doppelmoral-Flori. So ist es halt. So bin ich aber auch gerne.
Also du hattest Cabus mit Superlativen vorgestellt, richtig. Während du aber parallel dazu gesagt hast, ja, Superlative sind nicht so wichtig, man muss auch scheitern können, man muss nicht immer der Beste sein.
Und dieses Thema Scheitern ist tatsächlich in meinem Leben, also jetzt als 26-Jähriger mit einem Bachelor of Education Abschluss, der jetzt gerade sein Staatsexamen geschrieben hat, und es ist für mich Scheitern ist für mich ein Riesenthema, bei dem ich immer Hitzewallungen bekommen, im Sinne von, ich habe da eine riesen Panik davor, zu scheitern.
Haben ganz viele.
Ja.
Diese Angst vorm Scheitern hat jeder. Und ich bin ja, ich muss kurz überlegen, wie alt ich bin, 45. Mhm. Irgendwann wird es schwieriger im Alter dann, sich merken zu können.
Das sagen meine Eltern auch tatsächlich.
Ja, wirklich. 45. Und ich hatte das auch, diese Angst vorm Scheitern, diese Angst, keinen Erfolg zu haben. Und ich glaube, ein ganz großer Hebel, um das schon mal ein bisschen einzuordnen, ist, sich erstmal bewusst zu werden, was ist denn eigentlich Erfolg für einen persönlich? Was ist denn für dich Erfolg persönlich? Hast du Erfolg für dich persönlich schon definiert oder wird der bestimmt von den Umständen, von denen, wie die andere Erfolg vorleben oder wie andere oder auch die Gesellschaft von dir Erfolg erwarten?
Ich glaube, jeder hat für sich selber so seine Definition, entweder gemessen an Geld oder gemessen an, für manche sagen ja wirklich von Anfang an, nee, ich will einfach berühmt werden. Und für andere ist es, wäre zum Beispiel Erfolg, eine Familie großzuziehen, was bei mir zum Beispiel überhaupt keinen Wert hat. Also Stand jetzt, Kinder, völlig egal, ob ich mal Kinder habe oder nicht, das wäre für mich jetzt überhaupt nicht in meiner Erfolgsdefinition. Und finde es halt deswegen.
Ich glaube, da muss man auch unterscheiden oder werden viele unterscheiden zwischen Erfolg und glücklich sein.
Genau.
Das sind wir dann beim nächsten Punkt, also ein bisschen vorweggenommen, aber also eine Familie zu haben, würde ich jetzt auch nicht unter die Kategorie Erfolg verbuchen, weil ich ja die nicht mehr leiste als alle anderen, außer ich bin jetzt ein guter Vater, aber eine Familie zu haben ist Haken dran, ich bin glücklich. was ist für dich persönlich die Definition von Erfolg? Weil da machen sich die wenigsten richtig drüber Gedanken, was für einen persönlich ist. Und zwar, wenn du alles ausblendest, alle Normen, Konventionen, Erwartungen, alles. Was ist für dich Erfolg?
Weil, was ich da vorne wegschieben will, ich habe mir dann immer wieder jetzt auch Gedanken gemacht, warum das bei mir in den letzten Jahren so krass zugenommen hat, dass ich immer mehr diese verdammte Panik verspüre. Also wirklich, mit Panik meine ich, ich wache in der Nacht auf, schweißgebadet und habe Herzrasen und denke darüber nach, scheiße, was ist mit mir? Ist das eigentlich normal? Ich bin lost, habe ich schon genug erreicht?
Also weil du 26 bist und
genau,
dein Studium...
Mein Studium zu Ende ist eigentlich so gesehen, ich dann aber, irgendwie ist das Radiogeschäft bei mir dann doch zwischen reingekommen und ich habe auf einmal da eine brutale Leidenschaft entwickelt. So gesehen ja, aber da auch noch nichts vorzuweisen, was ich dann im Sinne von so Gläsern kann ich ja sein, in etlichen Absagen bei Bewerbungen zu spüren bekommen habe, dass dann meine Erfahrung noch nicht ganz reicht. Jetzt kommen wir dann auch gleich zu meiner Erfolgsdefinition. Also deswegen fand ich die Frage so spannend, ob sobald man quasi merkt, ja, jetzt beginnt dann der Ernst des Lebens im Sinne von, du brauchst jetzt dann deinen Job, um dich selber zu finanzieren, um dich selber zu ernähren. Ich meine, in meiner Studentenzeit, das waren jetzt alles nebenzu Jobs. Da finanziert man sich und es ist aber irgendwie alles Spaß und Fun und weil es ist nicht ein ernstzunehmender Job und bla bla bla. Auf einmal hört es auf, man ist an irgendeine Schwelle getreten, wo es auf einmal heißt, ja, es kann jetzt sein, dass die nächsten 3 Jahre für dich verdammt prägend sind. Pass besser auf. Also diesen Gedanken habe ich dann, wenn ich dann nachts wach werde und mir denke, scheiße. Und es verfolgt mich dann den ganzen Tag und ich bin an den Tagen, merkt man dann meistens, kaum ansprechbar. Und dann weiß man meistens schon, irgendwas war gerade wieder schlafrelated, mit irgendeinem Gedanken ist er aufgewacht. So. Für mich Erfolg geht, wenn ich jetzt in der Lehramtsschiene, wenn ich diese weiterverfolgen sollte, habe ich für mich selber, glaube ich, Erfolg definiert, dass ich nicht nur Einfluss nehmen kann auf meine Klasse, dass ich meine Klasse unter Kontrolle habe und allen Kindern versuche zu ermöglichen, so was ja wahrscheinlich jeder Lehrer hat, so gut es geht, auf jedes Kind zu achten und keins zurückzulassen. Ne? So, das wäre jetzt so da der erste Schritt, aber viel wichtiger wäre mir in der Lehramtsschiene, politischen Erfolg auch zu haben. Vor allem dann im Sinne von dann doch Rektor werden, irgendwann mal Richtung Kultusministerium, mehr into sein, schauen, was kann man nicht wirklich verändern, ohne jetzt das Ganze umkrempeln zu müssen und so weiter. Jetzt ist aber aktuell einfach die Situation so, dass mir die Radiosache ja wahnsinnig viel Spaß macht. Ihr habt mittlerweile auch mitbekommen, ich bin sehr viel in Social Media auch mit drin, dementsprechend auch in Themenplanungen und so weiter. Und jetzt kommt meine Definition dafür, was mit meinem Anspruchsdenken zu tun hat. Ich vergleiche mich aktiv, also wirklich aktiv erfahrenen, ausgebildeten JournalistInnen von Deutschlandfunk, von der Zeit, von der Süddeutschen mit Podcast-Formaten und so weiter.
Okay. Du tappst quasi auch in die Social-Media-Falle.
Ja, genau.
Weil absolut. In Social Media wird ja auch vorgegaukelt, alle haben Erfolg und alle können Influencer sein und alle können ihr Leben damit gestalten. Weil da muss man das auch mal ganz klar runterbrechen. Glaubst du? Also du kennst jetzt Deutschlandfunk, du kennst Süddeutsche, du kennst die ganzen großen Häuser. Glaubst du, dass es außerhalb diesen Häusern keine Menschen gibt, denen es genauso geht wie dir, die genauso qualifiziert sind, die genauso die Passion haben, aber denen einfach das Vitamin B fehlt oder das ist einfach dieser Job nicht da oder sie wohnen am falschen Ort? Es gibt immer die Mehrheit, die das nicht hat, was die wenigen haben, die du oben auf der Pyramide siehst. Das wird immer so sein und dessen muss man sich bewusst sein. Das ist oft einfach ein Lotteriespiel, dass du das einfach schaffst, dahin zu kommen. Deswegen ist deine Leistung gar nicht schlechter. Und nur weil du das nicht in dieser einen Form umsetzen kannst, oben auf diesem Leuchtturm oder auf der Spitze der Pyramide, heißt es ja nicht, dass du das nicht woanders genauso umsetzen kannst. Dann hat es vielleicht nicht diese medienwirksame Öffentlichkeit. Dann hat es vielleicht nicht den ganz großen Ruf. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. In unserer, das meine ich jetzt tatsächlich, meine ich das mal nicht als große Kapitalismuskritik, sondern einfach nur als neutrale Einordnung. In dieser kapitalistischen Welt ist es ja so, dass du an Erfolgen im Sinne auch von vor allem finanziellen Dingen gemessen wirst und wie viel Einfluss konntest du nehmen und so weiter. Ne? Deswegen die ganzen, wie du es sehr gut gesagt hast, Influencer und so, du zählst nur dann als groß, wenn du möglichst viel Einfluss hast, du bist nur dann toll, wenn du das und das erreichst, wenn das auf deinem Gehaltsabrechnung steht. Und deswegen habe ich mir schon sehr häufig gedacht, mir selber hilft es unglaublich. Deswegen höre ich ja so gern Podcasts, weil sie da auch mal Künstler und Stars so ein bisschen behind the scenes zeigen, im Sinne von, sie erzählen mir mal so ein bisschen, an welchen Punkten im Leben sie nicht mehr weiter wussten und eigentlich dachten, ich bin gescheitert, es gibt für mich jetzt erstmal keinen Weg mehr raus. Weil in den Momenten werde ich dann auch immer so ein bisschen ruhig und denke mir, ja, oft sage ich, ich bin ja jetzt schon 26 und in so einem Moment denke ich mir dann, ich bin erst 26 und dann kommt zum Beispiel auch mein Bruder, der ist schon ein bisschen erfahrener jetzt in der Medienwelt, der dann sagt, unterschätz nichts, die Peak Points bei Journalisten sind fast immer zwischen 40 und 50. Du giltst auch nach 7 Jahren als Berufsanfänger.
Mehrere Punkte. Flo ist der Meister, dass er mal viele Punkte zusammenfasst und ich muss immer versuchen, die wieder rauszuklamüsern. So, Erfolg. Nochmal zurück zu dieser Definition. Man misst sich an Erfolg und immer an den anderen, an den Großen. Bitte nicht vergessen, dass es kaum jemand schafft. Es sind nur wenige, die es geschafft haben und viele auch über Glück. Zweitens, wann bei mir Erfolg eingetreten ist, weil ich kenne dieses Spielchen auch. Du musst dir erstmal bewusst werden, es gibt immer mehr Absagen als Zusagen, weil es reicht dir dann eine Zusage, dann hast du den neuen Job. Deswegen ist immer, denkt man sich, oh Gott, schon wieder eine Absage, wieder eine Absage, wieder eine Absage. Das ist ja ganz normal, das geht ganz vielen so, bist du auch keine Ausnahme. So, und wann ist bei mir der Erfolg eingetreten, nachdem ich genau das alles durchgemacht habe? Für mich war der erste Erfolg zu erkennen, dass ich meine Sache einfach nicht kann. Dass ich meine Sache auch nie erreichen werde. Da kann ich mir auf den Kopf stellen, wenn der Arbeitsplatz einfach nicht da ist, dann ist der nicht da bei dieser Stelle. Ich wollte früher auch immer zum großen landesweiten Radiosender. Und man hat mir immer gesagt, hey Alex, du hast die Fähigkeiten. Und irgendwann zweifelst du dran, weil das hilft dir nicht, wenn dir immer dein Umfeld sagt, du hast die Fähigkeiten. Vielleicht auch schon das erweiterte Umfeld, was ja dann noch wertiger wird. Das kriegst aber trotzdem Absagen.
Das geht dann sogar richtig auf den Sack. Also ja. In der Situation bin ich ja so ein bisschen, mir wurde das ständig hingeredet und dann hast du 5 Absagen in deinem E-Mail-Fach und denkst, hört auf, das zu mir zu sagen.
Ich bin es offensichtlich bitte. Nicht, denkt ja. man dann. Nein, man ist es schon, die haben schon recht. Ja, aber es fehlen halt einfach die Plätze. Wenn du bei Olympia startest, gibt es auch nur für so und so viele Athleten. Es gibt aber genügend Athleten, die genauso gut sind, die aber gar nicht die Möglichkeit haben, für Olympia zu trainieren.
Ja.
Weil sie in einem anderen Ort leben, weil sie die finanziellen Möglichkeiten fehlen, etc., etc., etc. Oder weil die anderen einfach schneller waren als du. Und das ist leider ganz oft so. Und das muss man sich bewusst werden. Es gibt immer mehr Absagen als Zusagen. Immer mehr Absagen als Zusagen. Sie sagen nichts über dein wirkliches Können aus. In der Regel. Natürlich ist man nicht für alles geschaffen. Und da bin ich auch soweit. Ich habe für mich erkannt, okay, gewisse Dinge werde ich nicht schaffen. Ich werde nicht bei einem ganz, ganz, ganz großen Radiosender arbeiten, weil ich auch gerne heimatverbunden bin. Das muss man sich auch eingestehen. Man will immer so multiglobal sein und sagen, ich bin völlig ortsunabhängig. Aber was bringt dir dieser ganze Erfolg, wenn du irgendwo bist, wo dich keiner kennt, mit dem du dir einen Erfolg feiern kannst? Denn jetzt mit 45 oder auch schon 10 Jahre früher kommt das langsam alles zurück, dass ich denke, ich habe doch nicht so viel falsch gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich bleibe hier in Bayern. Ich habe schon einige Städteumzüge hinter mir wegen des Jobs, immer wieder mit Verlusten von Freunden und so weiter, fange immer wieder von vorne an. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in Augsburg, das ist nicht die größte Stadt der Welt, das ist auch nicht die perfekteste Stadt der Welt, aber meine Familie fühlt sich sauwohl hier. Ich habe einen Freundeskreis, den ich abgöttisch liebe und ich habe einen Arbeitsplatz, bei dem ich wirklich jeden Tag mit Freude reingehe. So, und das jetzt im Verhältnis zu jemandem, der von Stadt zu Stadt tingelt, von Land zu Land tingelt, mit Burnout 3 Monate flach liegt oder der fast so viel Geld ausgibt für irgendwelche geilen Urlaube, die er einnimmt, nur um dann sagen zu können, ich habe so geile Urlaube, mein Leben ist so geil. Das frisst sich doch auf, arbeiten zu dürfen, um dann die Freiheit zu haben, die man mit weniger Arbeit sowieso schon gehabt hätte. Also das ist alles diese Verschiebung von Erfolg, das ist manchmal so pervers. Und das Zweite ist, weil du sagst, oh Gott, ich bin schon 26. So, und da leben wir tatsächlich noch in der Welt unserer Eltern und Großeltern. Wie war denn deren Voraussetzung? Scheiße, du musst einen Job kriegen. Arbeitslosigkeit groß. Wir haben das Problem Arbeitslosigkeit gerade nicht, sondern wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, einen Job zu kriegen wird nicht so schwierig sein. Und man darf auch nicht vergessen, die Gesellschaft hat sich demografisch sehr, sehr verändert. Wir werden alle sehr, sehr viel älter.
Es wird ein wahnsinnig geiles Interview geben mit einem extrem starken Typen, Soziologe und Autor, genau zu diesem Thema, das Alex jetzt nur quasi ganz kurz angerissen hat. Wird der Hammer.
Wir werden alle sehr viel älter, müssen sehr viel länger arbeiten. Das heißt, wir müssen ja auch sehr viel länger arbeiten als früher, um in Rente zu gehen. Das heißt, Flo, du bist jetzt 26, du hast noch geschmeidige 40 Jahre Arbeit vor dir. Und glaubst du, dass die Gesellschaft so bleibt, dass man schon mit 26 wissen muss, wo man hingeht? Dass man sich nicht mehr mit 56 nochmal jetzt umschulen lassen können wird? Das war vor 10, 15 Jahren noch undenkbar. Jetzt wird das Business as usual sein. Das wird so sein. Also nimm dir diesen Druck raus. Das kommt auch bestimmt mit aus dem Elternhaus oder aus dem familiären Umfeld. So haben wir schon immer gelebt, in dieser Panik. Und ja, und die Wirtschaft war auch in jeder Generation schon am Ende. Auch das muss man auch ganz klar sagen, man hat immer große Herausforderungen, man hat immer Zukunftsangst, aber es geht trotzdem, das klingt immer so platt, in gewissen Weisen geht es weiter. Ich lasse jetzt das Umweltthema raus, das ist nochmal was anderes, aber das wirtschaftliche Thema, da siehst du auch Wellenbewegungen hoch und runter. jeder, der auch irgendwie mal Fonds hat oder so, der sieht da auch die Jahreskurven mit, wo es hoch und runter geht. Also das fängt sich wieder. Aber sich A, von dieser Social-Media-Falle, jeder ist erfolgreich, fangen zu lassen, blöd. Und B, in alten gesellschaftlichen Strukturen zu hängen, man muss als Mann, das ist auch noch dieses alte Männer-Frauen-Klischee, als Mann muss man schon mit Mitte 20 fünf Orden haben und drei Unternehmen leiten.
Ja.
Wir werden immer älter, also können wir das später machen. So, die Plädoyersrede von Alex, Motivationsrede.
Das ist vor allem auch so ein bisschen ein Aufruf. Ich habe eine gewisse Art, meine, ich will gar nicht so viel über meinen Job reden, aber meine Radiomoderationen zu gestalten. Mhm. Mir ist es immer ganz wichtig, dass Leute das Gefühl gewinnen, dass ich in keinem Satz mich über irgendjemanden stelle. So, ich will eigentlich Leuten immer so das Gefühl geben, ich weiß ganz genau meine Position, ich weiß, wie der Job einzuordnen ist und so weiter. Ich habe dementsprechend auch ganz schönes Feedback bekommen und ich habe mir immer wieder gedacht, wäre es nicht irgendwie medial dann auch schön oder generell auch im Freundeskreis, im Familienkreis, nicht immer dieses Erfolgsthema so vorne hinzustellen, sondern eher eine Schönheit im Scheitern zu finden, sich Geschichten zu erzählen. Also wenn man gerade frisch an irgendwas gescheitert ist, dann kann man da keine lustige Story zu erzählen. Was ich jetzt eher meine, ist sowas, was Alex erzählt hat, dass er auch schon vor solchen Entscheidungen stand und das dann scheiße lief. Aber da liegt meiner Meinung nach ein sehr großer ästhetischer Mehrwert drin, wenn Alex mir so eine Story erzählt. Es gibt mir ein gutes Gefühl, Alex gibt es automatisch auch ein gutes Gefühl. Also weißt du, worauf ich so hinaus will? Diese Schönheit des Scheiterns so ein bisschen zu definieren, zu sagen, hey, das gehört dazu, lass dich davon nicht unterkriegen, lass sie davon nicht unterbuttern vor allem.
Sondern ja, es ist ein bisschen pervers zu sagen, die Schönheit des Scheiterns, weil in dem Moment tut das wahnsinnig weh.
Genau,
aber was ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, also ich mache ja wirklich wahnsinnig viel, das wisst ihr ja.
Mhm.
Unter anderem wollte ich auch, ich vertone auch Videos und Filme und moderiere auch vor der Kamera und hin, alles gut. Aber ein Feld, das ich einfach nicht auf die Reihe kriege, sind klassische Werbespots.
Ja.
Da bin ich nicht der Typ, weil ich immer zu erzählerisch bin. Und ich wollte immer Werbesprecher werden. Werbesprecher. Und ich habe vor vielen Jahren ein Demo kreiert und das habe ich dann rumgeschickt. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht sogar Geld investiert habe in einer Aufnahmebox und dann so weiter. Und dann kam, und normalerweise kriegst du gar kein Feedback. Und einmal kam Feedback von einem, ich glaube, das war aus Österreich, das ist schon 15 Jahre her oder so. Wer denn auf diese Scheiße gekommen sei, das halt im Hintergrund, da sind Schnittfehler drin, das Tempo ist blöd, du klingst total seich. Ich weiß gar nicht, was das war.
Geil.
Und der hat mir das um die Ohren gehauen. Das tut in dem Moment wahnsinnig weh.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, hätten 3 oder 4 oder 5 Leute das hintereinander gemacht, dann hätte ich schon sehr viel früher dieses Thema Werbespot-Sprecher abgehakt.
Ja.
Dann hätte es zwar wehgetan, aber ich habe gemerkt, okay, das ist nicht meins und hätte ich mich auf andere Dinge fokussiert. Also Dinge loslassen zu können, zu sagen, okay, da bin ich gescheitert, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Oder, schöne Anekdote, also Erfolg ist auf der einen Seite bei mir relativ präsent. Ich bin ja hier Radiomoderator, dann bin ich Programmchef, dann bin ich Präsentationscoach, dann bin ich nicht Werbesprecher, sondern vertone Videos etc. Bin DJ, Bühnenmoderator und teilweise auch vor der Kamera. Und jetzt kommt irgendwie bei mir manchmal die Gelassenheit schon durch und sage, ich muss aber nicht nur arbeiten, ich will ja auch noch feiern und Familie. Und neulich sage ich zu meiner Frau, du, ich habe echt meine ganzen Coaching-Termine total schleifen lassen und ich habe mein Coaching-Business gerade komplett eingestellt, wirklich komplett.
Mhm.
Und ich werde auch nicht auf meinen Umsatz, ich mache immer so Umsatzbilanz, was ich kriege, vom letzten Jahr kommen. Ich sage, du, ich werde nicht auf diesen Umsatz kommen. Sie hat dann zu mir gesagt, und jetzt suchst du dir bitte noch die Person, vor der du dich rechtfertigen musst. Und das sagt alles. Wir denken immer, wir müssen uns rechtfertigen. Vor wem müssen wir uns denn rechtfertigen? Vor wem?
Ich persönlich ist einfach ein Appell an alle, ich selber erwische mich ja genauso immer wieder, man kommt schnell in dieses Narrativ, passt jetzt perfekt zu dem, was Alex gesagt hat, wenn man dann irgendjemand trifft und so, dann fängt man an zu erzählen und alles muss irgendwie so nach seiner Erfolgsgeschichte klingen und dann habe ich das und das und das erreicht. Ganz ehrlich, eigentlich muss ich ehrlich gestehen, wenn mir jemand anfängt mit solchen Geschichten, ich finde Erfolgsgeschichten krank. Boring. Es juckt mich nicht. Es ist mir scheißegal. Ich kenne etliche davon über Social Media, Fernsehen und sonst, wo Leute mir erzählen, was sie nicht alleine, weil jeder kommt dann immer erstmal an mit der Geschichte, ganz alleine habe ich mir dann das und das erarbeitet und alleine hier, alleine da, wo ich mir denke, Bro, keine Ahnung, das ist einfach nur Bullshit, überhöre dich mal nicht so.
Wenn
verdammte
derjenige,
Scheiße.
Flo und ich haben eine gemeinsame Bekannte, die vielleicht, falls ihr jetzt zuhört, sich selber erkennt, liebe Grüße, die habe ich. Also ich habe sie nicht entfolgt bei meinen Social Media Accounts, sondern auf stumm geschaltet, weil diese Person so ihren Drang hat, immer zu erzählen, was sie geleistet hat. Und man weiß, auch wenn du die privat triffst, sie redet nur über ihren Erfolg und du weißt, da muss aber irgendwas ganz, ganz schief laufen, wenn du so ein Bedürfnis hast, deine Leistungen aufzuweisen. Das Perverse auf der anderen Seite ist, du hörst denjenigen und lässt sie davon beeinflussen. Das solltest du eigentlich nicht, weil normalerweise hat der die größere Baustelle.
So, nee, deswegen, wie gesagt, Erfolgsgeschichten, krank boring, es juckt mich überhaupt nicht, höre ich nicht zu, ist mir völlig egal, deswegen versuche ich mich da auch immer wieder selber dran zu erinnern, hey, wenn du mit jemandem über Arbeit sprichst, wieso nicht einfach mal eine Story erzählen, was nicht so geil gelaufen ist und im besten Fall, gerade je nachdem, wie man sich gegenüber hat, weiß, vielleicht strugglen die auch gerade, dann doch irgendwie eine Lockerheit reinzubringen, drüber zu witzeln und dann zu sagen, zum Beispiel, also Radio Fantasy zum Beispiel, kann es einfach nur meine Hand für ins Feuer legen, egal was hier mal schlecht läuft und es gibt Tage, da hat man, da, weiß ich nicht, da nach 5 Stunden dann rumüberlegen hier, die Gespräche da, denke ich mir manchmal so, wisst ihr was, eigentlich könnt ihr mich alle mal, da mache ich es halt nicht, so. Und 10 Minuten später denke ich mir wieder, schaue ich dann durchs Büro und denke mir, ja, es ist aber trotzdem hier jeden Tag so, als würde man zu seiner Familie oder zu guten Freunden kommen. Jeden Tag ist hier, das meine ich jetzt gar nicht, wir sind so ein geiler Workspace, aber es ist halt so. Es ist einfach gute Stimmung und dann kann man das vielleicht mal rausstellen. Aber es gibt, ich kann aus Erfahrung sprechen, von mir selber und auch von Freunden, es gibt Leuten kein gutes Gefühl, wenn man selber nur seinen Schwanz rausholt oder seine Titten raushängen lässt und erzählt, was man nicht alles Geiles geleistet hat. Erzähl doch lieber mal eine andere Story, irgendwas Zwischenmenschlicheres.
In meinem Präsentationscoaching geht es ja sehr oft darum, wenn jemand präsentiert, dass er Angst hat zu scheitern. Und ich bringe immer dieses Beispiel und da geht den meisten dann ein Licht auf. Stellt euch vor, ihr seid wahnsinnig nervös, ihr müsst ein Referat halten.
Ja.
Ihr habt wahnsinnig Angst zu scheitern. Das geht schon in jungen Jahren los und zieht sich durch. Und dann habt ihr dieses Referat und dann verliert ihr den Faden und ihr wisst nicht mehr weiter und ihr verbockt. Was passiert danach? Was passiert danach? Dann geht der Schulgang, die Kinder gehen raus, holen sich am Kiosk ihre Leberkässemmel und haben alles vergessen. Das heißt, nehmt euch im ganzen Spiel nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Ja, du verboxst es, das ist ja dann 3 Minuten mal wert, darüber zu reden. Okay, aber so wichtig sind wir nicht. Und dann gehen die anderen raus und haben es wieder vergessen. Das heißt, wir richten unser komplettes Leben immer nach den anderen, denen wir aber in größten Teilen, es tut mir leid, was das betrifft, bis sie auch scheißegal sind.
Entscheidender Punkt. Das ist, finde ich, ein ganz entscheidender Punkt, dieses nehmt euch nicht zu wichtig. Aber klar, wir hatten auch letztens, um das noch als kleine Anekdote anzuhängen, wir haben immer wieder Senderführungen. Und dann war, ganz liebe Grüße, falls er zufällig hört, ein Bub da. Das war wieder der alte Flo, der dann sagt, ein Bub da.
Das ist so nett, ne? Du hast ihn niedlich einen kleinen Jungen gemeint. Das ist, genau. Finde ich nett.
Mit seiner Mutter da vom Paul-Klee-Gymnasium. Deswegen, falls er hört, ganz liebe Grüße, dich meine ich mit der Brille. Nee, und da habe ich dann ganz viel über Jobs gesprochen und wie ich den also da habe ich gerade moderiert und wie ich das so mache und habe dann ganz viel erzählt. Er war völlig begeistert von dem Ding, was ich da so mache und erzählt habe, und weil ich dann gemeint habe, ich versuche mir nichts aufzuschreiben, sondern alles aus dem Kopf zu machen, weil wenn ich mir zu viel Sachen aufschreibe, ist bei mir der klassische Fall von, ich fange an, mich zu verlesen und komme raus. Und dann werde ich nervös und dann, ganz schlimm. Ganz liebe Grüße unseren Nachrichtensprecher Joa, der das immer mal wieder live miterlebt. Wenn ich dann mich in Sätzen verliere und wieder denke, ja, wie komme ich jetzt aus diesem Satz raus? So wie jetzt.
Aber das tatsächlich ganz kurz, und das ist auch das Typische wieder, man will anderen gefallen, anstatt einfach neu anzusetzen, versucht man das zu vertuschen. Man versucht seinen Misserfolg selbst bei kleinen verlesenen Meldungen zu vertuschen, an zu sagen, okay, hat kein Mensch verstanden, ich fange mit dem Satz nochmal von vorne an. Was würde dieses Scheitern bedeuten, wenn du das öffentlich sagen würdest? Das Gegenüber, auf der anderen Seite des Lautsprechers quasi, würde schmunzeln und sagen, ha, denen geht's genauso wie mir.
Genau das ist das, was ich angefangen habe, irgendwie in meine Moderation einzubauen, dass wenn ich merke, auch wenn, es ist im Radio ganz wichtig, dass wir sehr, sehr, sehr kurz und prägnant sprechen. Ne? Also das ist, glaube ich, allen klar. Radio neben Zoom-Medium. Wir müssen kurze, ganz klare Aussagen machen.
Also anders als hier.
Es gibt die Situationen, du fängst an zu reden und merkst schon, scheiße, ich bin irgendwie, rede ich gerade um den heißen Brei rum. Und genau dann nutze ich auch inzwischen solche Taktiken, wo ich irgendwann mal sage, Leute, ihr wisst gerade nicht, worauf ich hinaus will. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Stopp. Also, darum geht's. Und dann finde ich meistens sofort wieder zurück. Und das habe ich dann zu dem jungen Mann auch gesagt, dass er das jetzt schon anfangen kann, wenn er das wirklich interessant findet mit Moderationen und so. Fang jetzt schon an, so ein bisschen im Radiogame zu denken, weil ich auch aus der Lehramtsperspektive sagen kann, wie wir Lehrer wollen, dass Referate gehalten sind. Nutze die Fehler, die du merkst, die du machst. Bleib ruhig. Leg dir 2, 3 Standardsätze zurecht, die irgendwie in eine Richtung Joke gehen, um dich zu retten, um dir selber 5 Sekunden zu geben und wieder zum Beispiel deinen roten Faden zu finden. Dass wenn du dich versprichst, In der Moderation nehme ich das grundsätzlich als Brücke, um dann das Thema vielleicht noch besser rüberzubringen oder nochmal anders.
Es sind sogenannte Exit-Sätze. Ja. Ihr könnt ja tatsächlich auch fürs normale Leben, wenn ihr euch irgendwann verlabert oder nicht mehr weiter wisst, überlegt euch 4, 5 Sätze, mit denen ihr aus jeder Nummer rauskommt. Wenn euch mal langweilig ist, am Regen Nachmittag, dann einfach mal hinsetzen und Exit-Sätze. Aber nee, das ist wirklich so. Ich meine, das Scheitern gehört zu uns allen dazu. So. Und es macht uns eher sympathisch, das Scheitern zuzugeben, als zu sagen, hey, ich bin fehlerfrei.
Ja. Nein. Deswegen Schönheit des Scheiterns finden, das ist so, hast du noch was zu sagen?
Ich glaube, wir haben ausgesprochen.
Schreibt uns gerne eine Mail, hand@fantasy.de, wie ihr so zum Scheitern steht. Was ist eure liebste, von euch persönlich, eure liebste Scheiter-Story?
Auf die Hand.
Wobei ich übrigens immer scheitere, ich hatte jetzt lange keine Sendung mehr, dann wollte ich mich beim Computer anmelden. Kennst du das, wenn ich 1000 Mal beim Passwort vertippst, du könntest ausflippen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.